sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe 10:30 Gemeinde, eine Frau fragt ihren Mann: Liebst du mich immer noch? Das klingt auf den ersten Blick ziemlich romantisch, aber ich glaube, auf den zweiten Blick, die Frage ist ein ernstes Krisensymptom. Denn die Frage macht deutlich, die Beziehungsgrundlage dieser Ehe ist zweifelhaft. Solange die Liebe der beiden zweifelsfrei feststeht, stellt niemand diese Frage: Liebst du mich immer noch? Wenn ich mich geliebt weiß, dann frage ich nicht mehr so, weil das schon klar ist. Und damit, merken Sie, sind wir mitten in unserem Thema. Über Sinn und Unsinn des Zweifels wollen wir miteinander reden. Und dabei haben wir jetzt natürlich vor allem die Frage nach Gott im Fokus. Wie ist das eigentlich mit Zweifeln im Glauben, mit Zweifeln an Gott? Und ich vermute, wenn Sie jetzt heute Morgen hier dabei sind, dann haben Sie sich über dieses Thema schon einmal Gedanken gemacht. Vielleicht sind Sie sogar hier, weil Sie selbst von Zweifeln geplagt sind. Ich möchte mit Ihnen zusammen überlegen, was das eigentlich ist, Zweifel. Wo er seinen Sinn hat, aber auch wo er gefährlich ist. Und dann möchte ich Wege aufzeigen, wie wir mit Glaubenszweifeln am besten umgehen können. Ich erbitte mir von Ihnen so ungefähr eine halbe Stunde dafür. Weil das Essen ja schon fertig ist, kommt es auf 5 Minuten heute nicht an. Das Erste, was ist das eigentlich? Zweifel. Man guckt in ein Lexikon. Da steht: Zweifel ist das Unsicherwerden beziehungsweise in Frage stellen einer Meinung, eines Glaubens und Wissens bestehender Orientierungen. Bisher hatte ich eine feste Meinung, zum Beispiel von einem Politiker wie Frau Merkel, aber jetzt gerät diese Meinung ins Wanken. Bisher dachte ich, meine Lebensziele wären klar, aber nach dieser Krankheit stimmen die alten Prioritäten nicht mehr, so hat es mir eine Frau erzählt, die ich im Krankenhaus besuchte. Bisher habe ich dir vertraut, aber nun kommen mir Zweifel. Wer zweifelt, verliert also eine alte Gewissheit, ohne schon eine neue zu haben. Zweifel sind so eine Art Zwischenzustand. Nichts, was man auf Dauer gerne erträgt. Und darum leiden wir meist auch unter echten Zweifeln, vor allen Dingen, wenn sie wichtige Gewissheiten betreffen. Und darum können auch Glaubenszweifel richtig wehtun. Allerdings, ich möchte unterscheiden zwischen offenen Fragen und echtem Zweifel. Ein Beispiel: Sollte es mich schon mal in ein Kaufhaus verschlagen, dann habe ich nicht immer Lust, alle Kleiderstände durchzusuchen und die Regalreihen abzuschreiten. Ich gehe lieber zu einem Verkäufer und frage ihn: Führen Sie auch schwarze Hosen Größe 98, etwas Leichtes für den Sommer? Das wäre eine offene Frage. Wenn ich aber frage: Haben Sie hier wirklich schwarze Hosen? Dann ist das eine Zweifelsfrage. Ich stelle grundsätzlich in Frage, dass in diesem Kaufhaus überhaupt schwarze Hosen existieren. Sie merken, der Zweifel ist eher das Grundsätzliche und er hat einen kritischen Ton. Der Zweifel stellt keine offene Frage, sondern er stellt in Frage, was bisher sicher war. Und das macht die Wortgeschichte des deutschen Begriffs deutlich. Zweifel hat es nämlich mit zweifältig zu tun, mit zwiespältig. Der Zweifel macht wankelmütig, er entzweit. Jetzt habe ich noch eine Frage, die nicht in 1, 2 oder 3 aufzulösen ist. Hätten Sie eine Idee, was das Gegenteil im Deutschen von Zweifel ist? Die Einfalt. Das Gegenteil von zweifältig, zwiespältig ist einfältig. Gut, oder? Okay, ich höre Ihren Zweifel. Wer will schon gerne einfältig sein? einfältig, das klingt nach beschränkt, nach dumm. Aber Moment, lass uns einfältig werden und vor dir hier auf Erden wie Kinder fromm und fröhlich sein. So betet es der Dichter Matthias Claudius in dem Abendlied, in einer Zeit, in der der Zweifel schon längst schick geworden war und die Einfalt nur noch etwas für Pinsel war. Nein, dumm wollen wir nicht sein, auch im Glauben nicht. Der Verstand ist eine Gabe Gottes. Und trotzdem könnte es sein, dass es auch eine berechtigte Einfalt gibt. Das Lexikon übersetzt übrigens einfältig mit arglos. Wenn ich einem anderen gegenüber arglos bin, dann traue ich ihm nichts Arges zu, nichts Böses. Dann vertraue ich ihm einfach, eben einfältig. Wäre das immer so schlimm? Was wäre daran falsch, dem lebendigen Gott vertrauen zu können? Arglos, also einfältig, ungespalten. Sie ahnen es sicher, nach meiner Meinung gibt es sinnvolle und weniger sinnvolle Formen des Zweifels. Und darüber wollen wir jetzt reden. Das Zweite also tatsächlich nun der Sinn und der Unsinn des Zweifels. Ich habe bei dem Philosophen Blaise Pascal eine interessante Unterscheidung gefunden. Man muss zu zweifeln verstehen, wo es nötig ist. Man muss sich Gewissheit verschaffen, wo es nötig ist. Man muss sich auch hingeben können, wo es nötig ist. Er unterscheidet also zwischen sinnvollen und nicht sinnvollen Varianten des Zweifels. Und Pascal reagiert damit auf einen Trend, den es seit der Neuzeit gibt. Seitdem ist das Denken der Menschen nämlich vom prinzipiellen Zweifel motiviert. Wer denken will, muss zweifeln. Und wer nicht zweifelt, denkt nicht. So schreibt es der Philosoph Michel de Montaigne. Und das heißt, je mehr einer zweifelt, desto näher kommt er an die Wahrheit. Wer zweifelt, denkt. Wer nicht zweifelt, denkt nicht. Je mehr einer zweifelt, desto besser, desto näher kommt er an die Wahrheit. Und da ist ja was Richtiges dran. Wir nehmen ja nicht einfach mehr alles kritiklos hin, nur weil es schon immer so war. Weil es vielleicht gar Gott gegeben ist. Denn dann würde sich ja nichts ändern. Und darum nehmen wir alles kritisch unter die Lupe und versuchen es ständig zu optimieren. Dieser Blickwechsel hat eine wahnsinnige Blüte von Wissenschaft und Technik aus sich herausgesetzt. Nur weil Menschen das Selbstverständliche ständig hinterfragen, nur darum gibt es überhaupt diese großen Fortschritte, sagen wir, in der Medizin. Davon profitieren wir alle. Und ich glaube, es ist nicht falsch, wenn ich sage, dass unsere Tochter vor 50 Jahren ihre Geburt nicht überlebt hätte. Und wenn meine Oma heute gelebt hätte, dann wäre sie nicht mit 60 Jahren gestorben, weil die Medizin sich weiterentwickelt hat. Weil Leute permanent nachgefragt haben, ob das, was wir haben, reicht und ob man es nicht besser machen kann. Weil sie das Vorhandene angezweifelt haben. Und ich gebe zu, wir waren ja jetzt in Brasilien auf unserer Begegnung in der internationalen Mutterhaustagung. Ich glaube, ich bin noch nie so viel im Flugzeug gewesen. 7 Flüge waren es insgesamt. Also ne, von hier nach da, nach dort und wieder zurück. Ich gebe zu, ich bin bei jedem Flugzeugstart total dankbar für den prinzipiellen Zweifel von Piloten und Mechanikern. Nur weil das Ding gestern gut geflogen ist, muss das für heute nicht auch gelten. Darum wird alles nochmal durchgecheckt. Selbst die Sachen, von denen alle denken, das ist doch klar. Die haben ihre Listen, die werden abgearbeitet, da wird jedes Ding noch einmal geprüft. An dieser Stelle wäre Vertrauensseligkeit möglicherweise tödlich. Wunderbar, dass die alles bezweifeln. Aber zugleich merken sie, der Zweifel am Funktionieren der Technik hat eine Grenze. Es gibt nämlich einen Punkt, wo ich jetzt vertrauen muss. Und zwar radikal. Ich vertraue mein Leben diesen Menschen an, die alles andere bezweifelt haben. Aber ich kann jetzt nicht selber die Liste in die Hand nehmen und alles durchgehen, ob der Flieger auch fliegt. Ich muss ihnen glauben, dass sie das geprüft haben. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig, sonst würden wir nie abheben, wenn alle Fluggäste erstmal selber alles durchchecken wollten. Der prinzipielle Zweifel kommt also an seine Grenzen. Ich kann ihn gar nicht total durchhalten. Funktioniert nicht. Und dazu kommt, dieser Geist der Kritik und des Zweifels hat uns nicht nur einen großartigen Fortschritt gebracht. Er hat auch zu einer ungeheuren Verunsicherung geführt. Bei der Frage nach dem Sinn unseres Lebens, nach dem tragfähigen Grund unseres Daseins, da führt dieser dauernde Zweifel nämlich nicht zu neuen Gewissheiten. Eigentlich, so hatten wir ja gesagt, steht der Zweifel immer an der Schwelle von einer alten zu einer neuen Gewissheit. Aber wenn der Mensch mit seinem Zweifel allein bleibt, dann hat er am Ende nur noch sich selber. Ich zweifle, also bin ich. Das ist das Glaubensbekenntnis der Moderne. Ich zweifle, also bin ich. Wenn ich aber nur noch mich habe, dann gibt es am Ende nur zwei Varianten, nämlich Atheismus. Ein Gott kann ich nicht beweisen, also gibt es ihn nicht. Die Alternative ist dann Nihilismus, denn dann ist nur noch sicher, dass mein Leben keinen Sinn hat. Oder vielleicht noch Agnostizismus. Ach ja, über Gott kann man nichts Genaues wissen, es gibt keinen letzten Sinn des Lebens, also wurschtel ich mich mal irgendwie so durch. Das ist vielleicht die in Deutschland am meisten verbreitete Einstellung. Gott, vielleicht gibt's ihn, vielleicht nicht, ich weiß es nicht. Und dann muss man versuchen, aus dem, was man gerade hat, eben möglichst viel rauszuholen. Manche versuchen es anständig, andere weniger anständig. Und manche landen mit ihrem Zweifel an Gott auch im Zweifel an sich selbst und darum letztlich in der Verzweiflung. Wenn es nichts mehr über mir gibt, dann wird mein Dasein planlos, sinnlos. Wofür denn dann überhaupt leben? Der Zweifel sollte, so war die Ursprungsidee, neue Gewissheiten bringen, aber konsequent zu Ende gedacht, führt er in die Verzweiflung, weil ich im dauernden Zweifel stecken bleibe. Und dann gibt's noch ganz seltsam seit ein paar Jahrzehnten die Dritten, und ich finde das echt merkwürdig, die landen in allerhand neuen Religiositäten. Gott und sein Wort werden intensiv bezweifelt, aber der Heilkraft von Edelsteinen wird geglaubt. Den Versprechen Gottes wird nicht mehr geglaubt, wir müssen ja zweifeln, aber den Stimmen von Engeln wird plötzlich vertraut. Was willst du denn, höre ich als Antwort, Hauptsache es tut mir gut. Die Frage nach der Nützlichkeit hat also die Suche nach Wahrheit abgelöst. Das Ich des Menschen ist zum unangefochtenen Mittelpunkt der Welt geworden. Und jetzt ist was Interessantes. Das ist biblisch gesehen gar nichts Neues. Das ist keine Erfindung der Moderne oder der Postmoderne. Das ist der alte Menschheitsirrtum im neuen Gewand. Demnach ist dann der grundsätzliche Zweifel an Gottes Willen gar kein Erkenntnisfortschritt, sondern ein Rückschritt. Die alte Sünde des Menschen, ja, sollte Gott gesagt haben? Hören Sie den Zweifel? Das war eigentlich klar, was Gott gesagt hatte. Und dann kommt der prinzipielle Zweifel und so beginnt die Ablösung des Menschen aus der guten Nähe seines Schöpfers schon auf den ersten Seiten der Bibel. Die Infragestellung von Gottes Wort ist demnach nicht Zeichen einer Höherentwicklung, sondern einer Wegentwicklung aus der Hand des liebenden Gottes. Das heißt dann auf Neudeutsch Emanzipation. Sind Sie auch emanzipiert? Manche müssen auch evrauzipiert werden, ich weiß. Mancipio, das ist die Handauflegung, mit der der lebendige Gott sagt, ich habe dich erschaffen, du gehörst zu mir. Und die Emanzipation heißt dann, ich stoße die Hand Gottes weg und will jetzt alleine Recht haben. Ich will sein wie Gott und mein Leben selbst in die Hand nehmen. Also ist der prinzipielle Zweifel an Gott und seiner Offenbarung keine höhere Erkenntnis, sondern einfach eine andere. Ich will die Welt eben ohne Gott verstehen. Ich will ohne ihn leben. Ich erkläre dann aber, und jetzt wird's spannend, genau dieses Denken für absolut. Wer denken will, muss zweifeln, hatten wir eben gehört. Diese Meinung ist so radikal, dass jeder, der das anders sieht, ein religiöser Fundamentalist ist. Ich halte diesen Zweifel darum für Unsinn. Zweifel sind Hinweise auf Konflikte, irgendwo in der Tiefe meines Lebens. Und an diese Zweifel und an diese Konflikte muss ich ran. Ich muss mich fragen, ob ich auf einem tragfähigen Lebensfundament stehe oder nicht. Aber ich bin nicht gezwungen, diesen Fragen dadurch auszuweichen, dass ich meinen Zweifel zu einer Dauereinrichtung mache, dass ich ihn für schick erkläre und auf Antworten verzichte. Nochmal, Zweifel sind wichtig, weil sie mir helfen, mich zu fragen, ob der Grund, auf dem ich stehe, tragfähig ist. Aber ein Zweifel, der zur Dauereinrichtung wird, hilft mir keinen Millimeter weiter. Er schließt mich sozusagen ab in mir selber. Mir fallen solche Menschen ein. Ich habe mit manchen schon wahrscheinlich stundenlang diskutiert. Wir haben überlegt, wie das mit Gott ist. Argumente für oder gegen den Glauben an Christus hin und her geworfen. Ruhig überlegt. Und dann hatte ich den Eindruck, jetzt haben wir eine Frage geklärt. Wir sind irgendwie weitergekommen. Irgendeine Zweifelsfrage und dann kam gleich die nächste. Und war die Frage geklärt, kam wieder die nächste. Ich nenne das in meiner Sprache, das ist der kultivierte Zweifel. Da kultiviert einer seinen Zweifel. Er sucht gleich den nächsten, wenn der eine gelöst ist. Das heißt, der Zweifel will gar nicht überwunden werden, sondern er dient nur dazu, mir am Ende den lebendigen Gott vom Hals zu halten. Da setze ich mal einen Satz von Luther dagegen. Ganz gewiss muss ein Mensch an sich selbst zweifeln, um für den Empfang der Gnade Christi bereit zu sein. Ganz gewiss muss ein Mensch an sich selbst zweifeln, um für den Empfang der Gnade Christi bereit zu sein. Auch da geht es also um Zweifel. Zweifel, ob mein altes Leben sinnvoll ist. Ob es reicht, auf sich selbst zu vertrauen. Oder ob ich mich damit am Ende nicht selbst belüge. Ein solcher Zweifel tut weh. Gottes. Ich glaube, erst dann, wenn wir an uns selbst zweifeln, erst dann öffnet sich die Tür für eine neue Gewissheit, für das neue Fundament des Glaubens. Und so wollen wir im dritten Abschnitt überlegen, wie das kommt, vom Glaubenszweifel hin zu neuem Vertrauen. Ich will es mal so sagen, ich glaube, die Lösung der Zweifelsfrage geschieht nur dadurch, dass ich Vertrauen wage. Ich glaube, man kommt aus dem Zweifeln und dem Dauerzweifel am Ende nur raus, indem man neu Vertrauen wagt. Denn ich glaube, dass Zweifel so etwas wie ein Autoritätenkonflikt in meinem Leben sind. Die Frage ist, welcher Stimme gebe ich mehr Raum? Ein Beispiel, Muttertag. Meine Mutter hat immer behauptet, der beste Schlaf ist der vor Mitternacht. Wahrscheinlich wollte sie, dass wir rechtzeitig ins Bett gehen. Die neueste Schlafforschung sagt, auch wer später zur Ruhe kommt, braucht sich keine Sorgen zu machen. Wichtig ist nicht die Uhrzeit, sondern die Qualität des Schlafs. Und der ist in den ersten beiden Stunden am tiefsten und hat darum die erholsamste Wirkung. Damit ist die Lebensweisheit meiner Mutter in Frage gestellt. Ich habe sie als Kind vertrauensvoll gelernt, jetzt entstehen Zweifel. Vielleicht nicht an allem, was meine Mutter mir beigebracht hat, aber zumindest an dieser Weisheit. Und jetzt ist die Frage, welcher Stimme gebe ich jetzt Raum? Welcher Autorität vertraue ich? Und ich halte das für die Kernfrage bei allen Zweifeln, auch bei Glaubenszweifeln. Ich glaube nämlich nicht, dass der Zweifel immer recht hat. Ich glaube sogar nicht, dass ich alles bezweifeln muss. Denn mal frech gefragt, woher nimmt der Zweifel seine Gewissheit? Warum sollte das dauernde Bezweifeln immer richtig sein? Das ist ja auch wieder nur eine Behauptung. Aus welchem Geist entsteht ein Zweifel, ein Glaubenszweifel? Vielleicht ist er ja nicht aus dem Geist der Wahrheit geboren, sondern aus dem Geist der Lüge. Jemand, der mich prinzipiell aus meiner Glaubenseinfalt herauskicken will. Wenn ich meine Frau liebe und mich fragt einer dauernd, stimmt das eigentlich? Bist du dir ganz sicher? Dann sage ich, halt's Maul. Ja, der will mich doch nur aus der Einfalt der Liebe heraushöcken und irgendwelche Zweifel bei mir pflanzen, die absolut kontraproduktiv sind. Zum Schluss eine biblische Geschichte. Da sind ein paar Freunde von Jesus im Norden Israels auf dem See Genezareth unterwegs, in einem Boot. Jesus hatte sie mit ihrem Schiff vorausgeschickt. Jesus wollte noch ein wenig mit seinem himmlischen Vater im Gebet allein sein. Nun sind die Freunde unterwegs in ihrem Boot und plötzlich schreien sie vor Angst auf. Was sehen sie? Jesus kommt ihnen zu Fuß auf dem Wasser entgegen. Ich glaube, ihre Angst hat nichts mit naturwissenschaftlichem Zweifel zu tun. Den können sie vielleicht auch haben, denn auch ihre Vernunft erklärt ihnen, das geht nicht. Kein Mensch läuft ohne Hilfsmittel auf dem Wasser. Da sagt unsere berechtigte, erfahrungsorientierte Vernunft, das haben wir ja noch nie gesehen. Und was wir noch nie gesehen haben, gibt's auch nicht. Ich glaube aber, ihre Angst liegt daran, dass sie sehen, dass es doch geht. Das, was ihre Vernunft ihnen vorschreibt, stimmt plötzlich nicht mehr. Und da entsteht Angst. Hier ist eine Macht am Werk, die ihnen nicht geheuer ist. Und darum fragen sie, wer ist dieser Jesus? Ist er ein Gespenst, eine Geistererscheinung? Und wie begegnet Jesus jetzt dieser Angst, diesem Zweifel an seiner Wirklichkeit? Er sagt, seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Er stellt sich also selber als Person gegen die Angst. Er setzt sein Wort dagegen. Das Gegenteil des Glaubenszweifels ist also keine wasserdichte Erklärung, sondern eine Einladung zum persönlichen Vertrauen. Seine Wirklichkeit gegen unsere Zweifel. Und Petrus lässt sich darauf ein. Herr, sagt er, wenn das stimmt, dass du das selbst bist, dass deine Macht stärker ist als meine Erfahrung, dann befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Man hält ja den Atem an. Welch ein Vertrauen. Ich sag's mal so von mir, ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Und Jesus sagt einfach, komm auf diesen menschlich gesehen höchst unsicheren Boden, aber da, wo ich bin, brauchst du dir keine Sorgen zu machen. Und der Berichterstatter Matthäus schreibt lapidar, und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Es geht. Nicht als ein netter kleiner Spaziergang, sondern als ein Weg auf Jesus zu. Weil Jesus ihn eingeladen hatte, darum kann Petrus diesen Weg gehen. Und dann passiert, was wir nur allzu gut kennen. Die sogenannte Realität meldet sich zu Wort. Die Augen von Petrus beginnen neu zu sehen und die Umgebung neu zu beurteilen. Anstelle des Wortes Jesu, der sagt, komm, tritt das, was man manchmal Vernunft nennt, das Wirklichkeitsbewusstsein der Gegenwart. Und da greift nun die alte Angst nach seinem Herzen. Der Zweifel verdunkelt seinen Blick und dann gibt es kein Halten mehr. Petrus beginnt zu sinken. Und jetzt nützt es gar nichts, ihn dem Zweifel zu verbieten. Er ist längst ein Gefangener dieses Zweifels. Was jetzt? Wissen Sie, was Petrus macht? Er schreit. Er sagt nicht, wunderbar, dieser Zweifel, ich gehe gerne unter. Sondern er braucht einen Halt, aber den Halt hat er nicht mehr bei sich selber. Da versinkt er nämlich gerade. Er schreit, Herr, hilf mir, ich brauche Hilfe. Rette mich, hol mich raus aus dem Sinken. Ich brauche einen neuen, tragfähigen Grund, den ich nicht bei mir habe. Und Jesus tut es. Er reicht ihm die Hand und hält ihn fest. Und jetzt hat Petrus wieder festen Boden unter den Füßen, mitten auf diesem schwankenden See. Und Jesus fragt ihn, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Warum hast du so wenig Vertrauen? Und warum versuchst du es mit zwei Standpunkten? Das ist ja das, was wir oft versuchen, den Spagat des Zweifels. Ein bisschen Jesus und sein Wort und ein bisschen die Wahrheit der Welt. Und damit geht Petrus fast unter. Und wenn auch Sie zu Menschen gehören, die der Zweifel gepackt hat, dann weiß ich am Ende nur eine Lösung. Ja, man kann über vieles nachdenken und wir können über viele Fragen nachdenken. Und unsere Vernunft reicht weit. Aber am Ende kommt ein Punkt, wo die einzige Lösung der Schrei von Petrus ist. Herr, rette mich. Glaubenszweifel kann man nicht einfach wegdrücken. Man kann sie aber auch nicht am Ende wegerklären. Aber sie können überwunden werden, wenn wir trotz unserer Zweifel die Nähe Jesu nicht aufgeben. Wenn wir sein Wort trotzdem hören, fürchte dich nicht. Kehren wir noch einmal zurück an die Geschichte vom Anfang. Wenn ich Zweifel an der Liebe meines Ehepartners habe, dann ist es völliger Quatsch, wenn ich mich dann von ihm zurückziehe und alleine mit mir selbst die Liebe neu gewinnen will. Ich habe das in der Eheseelsorge erlebt, dass mir jemand sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand. Kann ja irgendwie auch sinnvoll sein, aber aus dem Abstand wächst keine neue Liebe. Erst dann, wenn ich weiter die Nähe suche, das Gespräch auch über die Untiefen und die Fragen und vielleicht auch die Zweifel, aber nur dann, wenn ich aus der Nähe nicht weglaufe, dann kann die Liebe wieder wachsen und mein Zweifel besiegt werden. Und so werden wir auch unsere Glaubenszweifel nicht los, wenn wir uns in ihnen vergraben. Ich glaube, es geht nur so, dass wir es wie Petrus machen und zu Jesus fliehen. Herr, ich will ja glauben, aber die Zweifel sind so stark. Rette mich heraus. Mit einem solchen Schrei ist der erste Schritt heraus aus dem Zweifel getan. Noch ist keine Frage gelöst, aber dann hat der Zweifel nicht mehr das letzte Wort. Denn das letzte Wort behält dann Jesus selbst. Amen.